Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 4. Februar, begrüßt Sie aus dem Studio Adiar Delen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Die Februar-Veranstaltungsreihe des Deutschen Jugenddokumentations- und Kulturzentrums sowie der Deutschen Alexander-Tief-Bibliothek Reschica wird an den kommenden Tagen fortgesetzt. Eine literarische Begegnung mit dem Schaffen des Schriftstellers und Kulturmenschen Gheorghe Jurma zu dessen 80. Geburtstag ist morgen Nachmittag um 16 Uhr angesetzt. Am Donnerstag ist eine interaktive Veranstaltung der Grundschüler der deutschen Abteilung am Diakonowitsch-Dietz-Nationalkolleg zum Internationalen Tag des gemeinsamen Vorlesens vorgesehen, der am Tag darauf am 7. Februar begangen wird. Am Freitag besichtigen die Reschicar in Temeswar die Ausstellung Die Lichter von Caravaggio im Kunstmuseum und schließlich zelebriert am Sonntag Pfarrer Walter Sinn in der evangelischen Kirche in Reschica einen Gedenkgottesdienst zu 80 Jahren seit dem Beginn der Russland-Deportation ab 11 Uhr. Die Musikeinlagen bietet der Franz Stürmer Chor dar. Zur Schau gestellt wird auch die Kunstausstellung des gebürtigen Regisseurs Anton Fehrenschütz. Die diesjährige Ausschreibung für den Rolf Bossert Gedächtnispreis ist abgelaufen. 208 Einsendungen sind eingetroffen, die meisten aus Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz, Italien, Luxemburg, Belgien, Japan, Marokko, Spanien und Uruguay. Eine Fachjury bewertet die eingereichten Gedichte und gibt Mitte März den Preisträger bekannt. Der mit 2000 Euro dotierte Lyrikpreis wird dann Anfang April innerhalb der 35. Auflage der Deutschen Literaturtage in Reschica überreicht. Initiator des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises ist der Schriftsteller Helmut Seiler. Förderer des Lyrikwettbewerbs und der Preisvergabe ist das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, das Kulturwerk Banater Schwaben in Bayern, die Landsmannschaft Banater Schwaben München, das Demokratische Forum der Banater Berglandsdeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica. In Temeswar laufen die Proben für eine neue Premiere am Deutschen Staatstheater. Es handelt sich um Die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac. Die Premiere ist am 12. März angesetzt. Es spielen Isolde Kobetz, Simona Ventila, Johanna Jakob und Radu Wulpe. Anhand von drei Einzelschicksalen zeigt das Stück, wie sich die Nachkriegsgenerationen mit den historischen Ereignissen auseinandersetzen, an denen sie mehr oder weniger beteiligt waren. Für Dramaturgie zeichnet Mira Zura verantwortlich, das Bühnenbild und die Kostüme entwarf Reka Olach. Die Musik stammt von Adrian Picioria. Die traditionelle banatschwäbische Wurstverkostung, die sogenannte Wurstkostprob, findet in diesem Jahr in Hatzfeld am 20. Februar statt. Das ist das Jahresfest der Banater Zeitung, zu dem die Leser der Publikation aufgerufen werden, Wurstproben aus der eigenen Hausproduktion einzureichen. Die besten Wurstmacher werden mit Trophäen und Diplomen geehrt. Die Veranstalter bereiten den Teilnehmern auch weitere Überraschungen vor. Der Eintritt erfolgt mit einer Wurstprobe per Einladung oder durch das Vorzeigen eines gültigen Abos für die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, innerhalb welcher die Banater Zeitung als Wochenbeilage erscheint. Zum Wetter in Westrumänien. Meist schön, aber kalt ist es, der Himmel ist klar bis wechselhaft, der Wind weht schwach bis mäßig mit vereinzelten Böen. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei minus 8 bis minus 3 Grad. Morgen wird es wechselhaft, der Himmel wird zeitweilig bewölkt, vereinzelte gemischte Niederschläge sind möglich, die Tageshöchstwerte erreichen 3 bis 8 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat Kreisland bekannt.
In einer von Konflikten zerrissenen Welt, in der Männer mit Waffen für Gerechtigkeit sorgen, sind Frauen die einzigen, die sich für Frieden und Harmonie einsetzen. Mütter, Ehefrauen und Töchter derer, die in den Krieg gezogen sind. Das Deutsche Staatstheater TMSW erwartet Sie am Donnerstag, den 6. Februar um 19.30 Uhr zur Aufführung Lysistrata 3.0 nach Aristophanes unter der Regie von Niki Wolz. Karten sind an der Kasse des Theaters oder online unter teatrodegerman.ro erhältlich.
Radio TMSW, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Die Parteien aus der Regierungskoalition haben an den vergangenen Tagen über den gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Krin Antonescu wird von der PSD, PNL-UDMR und der Fraktion der nationalen Minderheiten unterstützt. Darüber sowie über die parlamentarische Agenda zu Beginn der neuen Sitzungszeit spreche ich heute mit dem Abgeordneten der deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Auslandsthemen aus Europa und den USA berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Veronika, Rabanus Maurus und Gilbert festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Rabanus sowie für Veronika und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt der heiligen Isidor und Avramie. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 4. Februar und für Sie alle singen und spielen die Enstler Musikanten das Stück Blasmusik und Fröhlichkeit. Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und darin kommen wir zu den aktuellen Tagesthemen. Das Parlament Rumäniens hat am gestrigen Montag seine Tätigkeit nach den Winterferien wieder aufgenommen. Zu den Prioritäten der Legislative zählt das Haushaltsgesetz für dieses Jahr. Darüber aber auch über sonstige Verhandlungen innerhalb der Regierungskoalition und über weitere Tätigkeiten sprach ich mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, vor der heutigen Mittagssendung.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter, das Parlament hat am Montag seine Tätigkeit wieder aufgenommen. In der Woche davor waren Sie aber als Sekretär der Abgeordnetenkammer im Dienst in Bukarest. Was stand dabei auf Ihrem Terminkalender?
In der Tat, ich war in Bukarest letzte Woche im Dienst. Die Woche hat damit angefangen, dass ich bei der Zeremonie zum Gedenktag des Holocausts im Choraltempel in Bukarest dabei war, habe auch diese Gelegenheit genutzt, um mich dafür zu entschuldigen, dass Mitglieder der deutschen Minderheit, damals einige von ihnen, aktiv am Holocaust beteiligt waren und leider die schlimmsten Taten vollbracht haben. Gleichzeitig habe ich aber gemahnt, dass das, was sich heutzutage in der rumänischen Gesellschaft tut, die Tatsache, dass verstärkt Antisemitismus zu verzeichnen ist, dass tagtäglich die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft irgendwie attackiert werden, verbal, oder dass Synagogen beschmiert werden, oder dass auf Friedhöfen die ganzen Monumente umgestoßen werden und aber nachher weder der Staat durch Polizei noch die Justiz durch Staatsanwälte und Gerichte diese Taten irgendwie strafrechtlich verfolgen und bestrafen, ist katastrophal für unsere Gesellschaft. Das sind Erscheinungen der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in Rumänien, aber auch in Deutschland am Ende der gescheiterten Weimarer Republik. Und wenn wir nichts unternehmen, auch heutzutage, ist es sehr gefährlich. Einerseits, wie gesagt, muss der Staat die Taten ahnden und bestrafen. Andererseits muss konsequent der Jugend, den Schülern, erklärt werden, wie falsch solches Benehmen ist. Und das kann nur gelingen, indem das Gesetz von Silvio Wexler und von mir betreffend Unterricht, Geschichte der jüdischen Gemeinschaft und des Holocausts konsequent unterrichtet wird, umgesetzt wird. Und bei der Umsetzung ist wieder einmal die Verantwortung des Staates durch das Bildungsministerium gefragt. Wir haben noch keine konkrete Analyse, aber ich könnte sicher gehen, dass es nicht überall richtig gemacht wird. Ansonsten war ich hier in Bukarest, habe Verwaltungsarbeit im Parlament gehabt und bin dann anschließend nach Klausenburg gefahren. In Klausenburg hat es die feierliche Eröffnung des Jahres Kardinal Juliu Hosu gegeben in der griechisch-katholischen Kathedrale, die voll war, durfte ich auch ein Grußwort sprechen, was ich sehr gern getan habe, weil wiederum Silvio Wexler und ich die Parlamentarier waren, die dieses Gesetz initiiert haben. Es wurde mit großer Mehrheit fast einstimmig angenommen vom Parlament und aufgrund dessen, wie gesagt, wird im ganzen Jahr das eine oder das andere veranstaltet, um an diese große Persönlichkeit der rumänischen Geschichte zu erinnern. Er hat Widerstand geleistet gegenüber den Legionären, aber auch den ungarischen Nazis, die nach dem Anschluss Nordsiebenbürgens, nach dem Wiener Schiedsspruch an Ungarn, versucht haben, Juden aus Klausenburg zu verschleppen. Er hat sie versteckt, einschließlich in der Kathedrale, und hat sich physisch davor gestellt, um diesen Leuten Paroli zu bieten, als sie gekommen sind, die Juden zu verhaften. Aber auch den Kommunisten, die 1948 die griechisch-katholische Kirche aufgelöst haben, die Bischöfe eingesperrt haben und von ihnen verlangt zu konvertieren. Das haben sie nicht gemacht, haben sich geweigert, sind zum Teil in der Gefangenschaft gestorben, in den Gefängnissen. Kardinal Juliu Hosu war bis zum Schluss konsequent, hat sich auch geweigert, als der Papst ihn zum Kardinal machen wollte und ihn nach Rom eingeladen hat, um das zu tun, hat er sich geweigert mit den Worten, ich bleibe hier, hier ist mein Platz zusammen mit meinem Volk. Deswegen ist er auch Kardinal in Pectore, also weil er nie in dieser Zeit nach Rom gefahren ist und leider auch in seinem Zwangsdomizil in einem orthodoxen Kloster später dann gestorben ist. Seine moralische Korrektheit ist er ein Beispiel für viele Leute auch heutzutage, wenn das mit den Prinzipien nicht so genau genommen wird. In Bukarest habe ich auch natürlich zwei Koalitionssitzungen miterlebt. Ich war dabei, um unsere Belange umzusetzen bei den Verhandlungen, nämlich die Belange der Organisationen der nationalen Minderheiten bezüglich ihrer Aktivität, aber auch unserer Kirchen. In unserem Fall ist es die römisch-katholische Kirche in Banat und Nordsiebenbürgen beziehungsweise die evangelische Kirche AB in Siebenbürgen. Es ist insofern gelungen, dass das Projekt des Haushaltes die richtigen Zahlen beinhaltet, nämlich das Projekt, was von der Regierung verabschiedet wurde. Es steht noch aus, dass wir diese Woche im Parlament über den Haushalt debattieren und abstimmen, aber das Ergebnis werden wir dann nächste Woche mitteilen.
Sie haben das bereits erwähnt, die Parteien aus der Regierungskoalition haben während der Parlamentsferien den Haushaltsentwurf für dieses Jahr erarbeitet. Wie sieht denn der Sitzungskalender dieser Woche aus?
In dieser Woche hatten wir gestern Plenum und Koalitionssitzung. Ich war wieder mal dabei. Ich habe wiederum mit dem Bildungsminister gesprochen wegen Probleme der deutschen Minderheit. Er war bei der Koalition dabei. Ich habe auch einen Termin verlangt, damit wir mehrere Sachen besprechen. Und es wird auch dazu kommen. Ansonsten habe ich auch kurz mit dem Finanzminister gesprochen wegen technischer Angelegenheiten des Deutschen Forums und aller Minderheitenorganisationen. Die neuen Regelungen, die seltsamerweise erschienen sind im Dezember, treffen nicht zu, sind wieder einmal eine komische Entscheidung auf Regierungsebene, die wir korrigieren müssen. Ansonsten haben wir allgemeine Themen besprochen, politische Themen meine ich. Heute gibt es Anhörungen in den Ausschüssen mit den Ministern wegen Änderungsanträge, die eingebracht worden sind, vor allem von Oppositionellen, um den Haushalt zu sprengen. Werden alle abgelehnt, selbstverständlich. Und ansonsten geht es ab morgen los mit der Haushaltsdebatte und der Abstimmung am Donnerstag vermutlich, damit das Land funktionieren kann. Es ist eine äußerst wichtige parlamentarische Woche. Als Mitglied des Präsidiums bin ich voll dabei, auch bei der Programmierung, aber auch bei den Entscheidungen. Es ist äußerst wichtig, die Informationen zu haben, um rechtzeitig und richtig zu reagieren.
Die Parteien aus der Regierungskoalition haben an den vergangenen Tagen auch über den gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Der Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im Mai seitens der PSD, PNL, UDMR und Minderheitenfraktion ist Crin Antonescu. Wie stehen Sie dazu? Ist er tatsächlich der beste Kandidat, den die proeuropäischen Parteien im aktuellen recht komplizierten Kontext ins Rennen schicken konnten?
Also es ist kein Schönheitswettbewerb in diesem Fall. Es ist eine pragmatische Entscheidung, die diese Koalition hat treffen müssen, nämlich einen zu finden, der Akzeptanz findet, sowohl bei den Sozialisten wie auch bei den Liberalen vor allem, aber natürlich auch bei den Minderheiten, sowohl bei der ungarischen wie auch bei den anderen. Und man hat sich auf Crin Antonescu geeinigt, weil er diese Bedingungen erfüllt. Er ist ein erfahrener Politiker, kennt sich aus. Es geht ja darum, einen Staatspräsidenten zu wählen, also nicht einen Novizen, der Jahre braucht, um zu begreifen, überhaupt wie es funktioniert, sondern einen, der sich tatsächlich auskennt in der Politik. Und Crin Antonescu erfüllt diese Bedingung. Man kann drüber streiten, wie gesagt, wie beim Schönheitswettbewerb, wer der Schönste im Land ist, aber nicht das ist der Sinn der Übung. Dementsprechend ist es so, meiner Meinung nach, wir sollten den Kandidaten der Koalition unterstützen, damit ja nicht ein Spinner wie im November Staatspräsident wird. Im November hat einer die Wahl gewonnen, hatte die meisten Stimmen. Es hat sich einmal mehr gezeigt, wie komisch Leute sein können. Seine Äußerungen sind haarsträubend. Und Leute wählen einen Typen, den sie nicht kennen, von dem sie nicht wissen, was er in den letzten Jahren oder überhaupt in seinem Leben getan hat, und sind begeistert von seinen idiotischen Äußerungen betreffend Daker und kosmische Kräfte und so weiter und so fort. Also man fragt sich wirklich, wie blöd muss man sein. Dementsprechend sollten wir einen Pro-Europäer wählen, der unsere Zukunft durch seine Politik garantiert. Krin Antonescu ist überzeugter Pro-Europäer und Pro-NATO. Rumänien hat absolut keine andere Alternative, als bei diesem Kurs zu bleiben. Radio
Goldene Trompete, ein Lied von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten war das, und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise zwei Märsche von Günter Friedmann und seinen Musikanten, sowie von der Original-Donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie, und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa und den USA. In unserem Auslandsjournal haben wir diesmal zwei Beiträge aus der DW-Sendung Euromax parat, davor aber Themen aus den heutigen ÖRF-Morgenjournalen.
Ö1 Journal.
Mit Jürgen Pfaffinger im Studio am Dienstag, den 4. Februar. Und das sind unsere Themen. Heute hätte die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle gegen die Nachbarländer Kanada und Mexiko in Kraft treten sollen. Sie kommen aber zumindest vorerst doch nicht. Im letzten Moment ist ein Aufschub vereinbart worden. Um Trumps Strafzolldrohungen ist es auch beim EU-Gipfel in Brüssel gegangen. Bis in den späten Abend hat er gedauert und wie Europa sich wappnen will, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin Raffaella Scheidreiter in Brüssel. Die FPÖ fordert immer wieder ein höheres Tempolimit auf Autobahnen. Das könnte auch bei den Regierungsverhandlungen wieder ein Thema sein. Aber ist Tempo 150 oder 160 realistisch? Auch das hören Sie im Morgenjournal. Erst vor dem Wochenende hat US-Präsident Trump nach nur 2 Wochen im Amt Strafzölle auf Importe aus Kanada und Mexiko verhängt und heute sollten sie in Kraft treten. Aber wie so oft bei Trump ist wieder alles anders. Die Strafzölle kommen jetzt doch nicht, zumindest vorerst. Mit beiden Nachbarländern ist ein einmonatiger Aufschub vereinbart worden. Sowohl Kanada als auch Mexiko haben sich zu Zugeständnissen bei der Grenzsicherung bereit erklärt. Damit bleibt nur der 10% Strafzoll für Importe aus China, der ab heute eingehoben werden soll. Aus Washington berichtet Christoph Kohl.
Donald Trumps Zollandrohung hat nicht nur die Finanzmärkte auf Talfahrt geschickt, sondern auch für viel Verunsicherung bei Konsumentinnen und Konsumenten in Mexiko, Kanada und den USA gesorgt. Letztendlich war es Trumps übliche Verhandlungsshow, indem er erst maximale Konsequenzen androht, um dann in letzter Sekunde einen Deal abzuschließen. Sie hätte ein gutes, respektvolles Gespräch mit Trump gehabt.
Fue una buena conversación en el marco de respeto,
erklärt Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum nach dem Telefonat, in dem sie sich mit ihrem amerikanischen Amtskollegen auf einen 30-tägigen Aufschub der Zölle geeinigt hat. Auch Donald Trump war voll des Lobs.
President Sheinbaum is a woman I like her very much. We've had good relationships.
Mexiko habe sich dazu verpflichtet, 10.000 Soldaten dauerhaft an die US-Grenze zu schicken, um illegale Grenzübertritte und den Schmuggel der synthetischen Droge Fentanyl zu bekämpfen, erklärt Trump.
They've agreed to put in 10.000 soldiers permanently. Like forever.
Ein bisschen länger hat die Einigung mit Kanada gedauert.
Canada is very tough.
Aber nach 2 Telefonaten binnen nur weniger Stunden mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau sind auch die Strafzölle gegen den nördlichen Nachbarn zumindest vorerst vom Tisch.
I also spoke with Prime Minister Trudeau of Canada. And we had a good talk.
Auch Kanada verpflichtet sich zu 10.000 zusätzlichen Grenzschützern und setzt Drogenkartelle auf die Terrorliste. Für Donald Trump ein erster Schritt. Nun haben die Länder einen Monat Zeit für weitere, voraussichtlich harte Verhandlungen. Sie sei aber zuversichtlich, dass man gute Ergebnisse für beide Seiten erreichen werde, so die mexikanische Präsidentin.
Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados. Al pueblo de México.
Für Aufsehen sorgt Donald Trump nun mit einer Forderung an die Ukraine. Im Austausch für die Unterstützung der USA will Trump, dass Kiew den Vereinigten Staaten seltene Erden liefert.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Seltene Erden sind Metalle, die für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen Hightech-Produkten benötigt werden. Militärische Unterstützung gegen wertvolle Rohstoffe. Donald Trump sieht darin einen guten Deal.
Und der neue Wind unter Präsident Trump beschäftigt auch Europa. Bis in den Abend haben die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beim Gipfel in Brüssel beraten. Und es war, man könnte fast sagen, so etwas wie ein Krisengipfel, denn Europa steht vor schwierigen Herausforderungen. Eigentliches Hauptthema war die Verteidigung, aber es ist eben vor allem auch um die Strafzolldrohungen von US-Präsident Trump gegangen. Und ich bin jetzt in Brüssel mit unserer Korrespondentin Raffaella Scheidreiter verbunden. Was ist denn beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs herausgekommen? Gibt es zu all den Herausforderungen konkrete Antworten der EU?
Solche Antworten haben wir nicht erwartet. Die Veranstaltung gestern war als Austausch angelegt zur Frage, wie sich besser in der Verteidigung aufstellen. Ein Thema seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, das aber nur ja schleppend vorangeht. Was dann schlussendlich das Treffen überlagert hat, hören wir kurz den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend gegen 10 Uhr.
Wir sind stark als Europäische Union. Wir haben alle Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass wir unsere Interessen selber verfolgen können. Und das ist auch eine Botschaft an die USA, die gleichzeitig verbunden ist mit einer ausgestreckten Hand, nämlich, dass wir gerne wollen, dass wir miteinander kooperieren.
Olaf Scholz, ja, sehr zugespitzt übersetzt, Freund und Feind, Freund oder Feind. In der Verteidigung ist die NATO-Macht USA unersetzbar als Partner für die EU. Doch Trumps aggressive Rhetorik in Sachen Handel, die Zolldrohungen für die Europäer, nicht ganz einfach, hier die Balance zu finden.
Wir haben gerade vorhin gehört, die US-Strafzölle gegen Kanada und Mexiko kommen ja vorerst doch nicht. Die Drohungen gegen Europa bleiben aufrecht. Wie geht man in der EU damit um?
Die europäischen Akteure versuchen zum einen, Trumps Rechnung einmal gerade zu rücken, auch für uns Journalisten. Sie sagen, es stimmt, die USA kaufen mehr Autos, mehr Lebensmittel von den Europäern als umgekehrt. Das ist dieses Ungleichgewicht, welches Donald Trump immer kritisiert. Allerdings bei Dienstleistungen ist es genau andersrum. Dass die EU aber in Washington mit dieser Rechnung durchkommt, unwahrscheinlich. Denn den Europäern ist der Trump-Strategie bewusst, Druck aufbauen, Zolldrohungen, um dann ein Gegengeschäft zu bekommen. Mit teils sachfremden Themen. Wir sehen das im Fall Mexiko. Trump setzt jetzt die Zölle aus, weil die Mexikaner sinngemäß die Grenze besser schützen wollen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lässt dazu am Abend sinngemäß wissen, die EU sei auf alles vorbereitet. Ich würde kurz bitten, den O-Ton zu
spielen. The European Union will respond firmly.
Das heißt, wenn Donald Trump die EU ungerechtfertigt mit Zöllen belege, sprich EU-Produkte in den USA damit teurer werden, würde die EU ebenfalls Zölle auf US-Produkte einheben. Als EU-Kommissionspräsidentin wäre von der Leyen ja zuständig, um in Handelsfragen für die 27 EU-Länder mit den USA zu verhandeln. EU-Diplomaten sagen mir aber, dass es aus Washington hier kaum Bemühungen gäbe, irgendwie in Kontakt zu treten, was auch sehr viel aussagt.
Sie haben es vorhin gerade angesprochen, als Kompromiss geht es um Gegengeschäfte. Was will denn Trump da von Europa?
Was bekannt ist, er will, dass die Europäer mehr Flüssiggas kaufen, auch mehr amerikanische Rüstungsgüter. Es missfällt Donald Trump aber auch, wie die Europäer gegen amerikanische Plattformen vorgehen, vor allem gegen die Plattform X seines Intimus Elon Musk. Die EU-Kommission ermittelt ja hier gegen die Plattform wegen des Verbreitens von möglicher Hassrede und Desinformation. Und ich denke, gut möglich, dass all diese Themen bald in der Verhandlungsmasse landen und dann abgetauscht werden.
Mit der Präsidentschaft von Donald Trump weht ja Europa jetzt über den Atlantik ein ganz neuer Wind entgegen. Welche Schlüsse zieht denn die EU für die weitere Zukunft daraus?
Wenn wir jetzt mal beim Handel bleiben, ich glaube einmal drei Punkte, die sich da irgendwie zeigen. Auf der einen Seite der Fall Mexiko, der Fall Kanada zeigen, dass Trump jetzt trotz aggressiver Rhetorik irgendwie einen Deal will. Das könnte eine Blaupause für die Europäer sein. Was zweitens aber damit reinspielt, es gibt schon Sorgen, dass Trump versuchen könnte, die europäischen Länder gegeneinander auszuspielen, quasi einzelnen EU-Ländern eine Art Deal anzubieten beim Handel, um hier einen Keil auch reinzutreiben. Denn wir wissen, jedes EU-Land steht gerade ziemlich unter Druck wegen der schwächelnden Wirtschaft. Und da sind wir beim dritten Punkt. Es drängen schon sehr viele Stimmen, sich jetzt auch auf andere Partner zu konzentrieren, um sich da von den USA nicht so treiben zu lassen. Gemeint sind damit auch immer die vier Mercosur-Staaten, mit denen ein fertiges Handelsabkommen vorliegt, welches wiederum vor allem Frankreich und Österreich nicht recht ist, was dann aber die Frage zulassen muss, wer bleibt dann überhaupt noch als Handelspartner übrig?
Unsere Korrespondentin Raffaella Scheintreiter war das in Brüssel. Vielen Dank und einen guten Tag nach Brüssel.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir kommen jetzt nach Österreich. Dürfen Autofahrer bald schneller auf der Autobahn fahren? Tempo 150 gehört ja zu jenen Themen, die eine künftige Bundesregierung unter Führung der FPÖ beschließen könnte. Die Betonung liegt aber auf könnte, denn konkret haben sich dazu weder FPÖ noch als Juniorpartner in Frage kommende ÖVP geäußert. Mit ihrer Forderung nach höheren Tempolimits hat sich die FPÖ jedenfalls schon in früheren Regierungskoalitionen durchgesetzt. Allerdings immer nur kurz. Peter Daser über die langjährige Tempodebatte.
Im Jahr 2003 hatte der damalige steirische ÖVP-Klubobmann Christopher Drechsler eine öffentliche Diskussion um 150 oder 160 km/h auf der Autobahn angestoßen. Der damalige freiheitliche Verkehrsminister Hubert Gorbach übernahm die Idee.
Wenn ich optimale Bedingungen habe, zum Beispiel trockene Fahrbahn, gute Sicht, schönes Wetter, keine zu hohen Frequenzen auf der Autobahn, dann ist es eher ärgerlich und behindern für den Autofahrer, wenn er limitiert ist auf 130 km/h.
Eine jahrelange Diskussion war die Folge wegen Umwelt-, Sicherheits- und Lärmbedenken. 2006 war Tempo 160 dann versuchsweise in Kärnten erlaubt, auf einer etwa 13 Kilometer langen Teststrecke auf der Tauernautobahn. 2007 war damit wieder Schluss. Der damalige Verkehrsminister Werner Faymann von den Sozialdemokraten zeigte sich von Anfang an skeptisch bei Tempo 160.
Persönlich habe ich das nie für eine ganz große Leistung gehalten.
2018 dann gab es mit Norbert Hofer wieder einen freiheitlichen Verkehrsminister. Der führte auf der Westautobahn zwei Teststrecken für Tempo 140 ein, rund 90 Kilometer in Niederösterreich und rund 30 Kilometer in Oberösterreich.
Die Menschen fahren 140 und sind auch schon vorher 140 gefahren, offenbar. Was wir gemacht haben, ist einfach jetzt die Realität auch abzubilden bei dem Erlauben der Höchstgeschwindigkeit.
Auch dieser Versuch währte nicht allzu lange. 2020 setzte die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler die Höchstgeschwindigkeit wieder auf 130 km/h herab.
Die Verordnung zu Tempo 140 wird morgen erlassen, ab 1.3.2020 dann auch wirksam sein. Es ist wichtig, dass wir aufhören, in die falsche Richtung zu gehen.
Ob ein nächster, möglicherweise wieder freiheitlicher Verkehrsminister erneut ein höheres Tempolimit auf der Autobahn durchsetzt, ist offen. Tempo 150 fordert etwa Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer schon seit Jahren. An ÖVP-Verhandler Andreas Ottenschläger ging vergangene Woche die Frage:
Wie schaut es mit den 150 km/h auf der Autobahn aus?
Das werden wir jetzt alles besprechen.
In der Europäischen Union ist jedenfalls Tempo 130 die häufigste Höchstgeschwindigkeit in jenen Ländern, die über ein Autobahnnetz verfügen. Einige Länder haben ein Tempolimit von 120 km/h, zwei Länder haben 110 bzw. 100, zwei Länder haben 140 km/h. Deutschland ist das einzige Land in Europa ohne allgemeines Tempolimit.
Die Textilindustrie gilt als einer der größten Klimasünder der Welt und belastet mit Fast-Fashion-Produkten die Umwelt. Wie kann man das ändern? Viele Labels arbeiten an nachhaltigen und innovativen Lösungen. Dass man dabei auch Materialien nutzen kann, die man nicht sofort mit Mode verbindet, beweist Designer Paul Cacho.
Fashion?
Mode aus Bananen. Genau das mache ich. Ich zeige euch, wie das funktioniert.
Wie will der deutsch-ivorische Modedesigner Paul Cacho der westafrikanischen Kultur mehr Geltung verschaffen? Und warum ausgerechnet mit Bananenfasern? Dazu später mehr.
Hey, ich bin Paul Cacho. Willkommen in meinem Atelier. Kommt rein. Das hier ist der Ort, wo alles entsteht. Gerade arbeite ich an einer neuen Kollektion. Ich habe hier meine Nähmaschine und meine Kleiderstange, wo all die Stücke hängen, die bearbeitet werden müssen.
Pauls Wohnung im norddeutschen Hamburg ist momentan auch sein Atelier. Warum setzt er neben der Bananenfaser generell auf Nachhaltigkeit und recycelte Stoffe?
Jeder Designer hat ja seinen eigenen Weg, wie er zum Ergebnis kommt. Ich nutze am Anfang gern die Wickeltechnik, weil ich so direkt die Form und das Material spüren kann. Mein großes Ziel ist es, herauszufinden, wie die Zukunft Afrikas aussehen kann und dabei zu helfen, dass nachhaltige und bewusste Lösungen entwickelt werden. Denn die Zukunft dort ist vielversprechend. Viele Menschen sind jung, voller Energie und sie sind einerseits vertraut mit ihren Traditionen, aber auch offen für innovative Ideen.
Bereits als Teenager gründet Paul sein erstes Label in Deutschland. Aufgewachsen ist er mit seiner deutschen Mutter und seinem ivorischen Vater im westafrikanischen Côte d'Ivoire oder Elfenbeinküste. Wie hat er seine Leidenschaft für Mode entdeckt?
Ich habe die Nähmaschine meiner Mutter gesehen, die ich tatsächlich auch noch hier habe. Das ist sie, meine erste Liebe. Ich habe einfach angefangen, das nachzunähen, was in meinem Schrank hing. Also habe ich Hoodies und T-Shirts genommen und erst mal versucht, sie nachzumachen.
Nach dem Abitur zieht Paul nach Hamburg und studiert Modedesign. Mit den Kollektionen seiner Marke Paul Cacho fällt er auf. Oft sind seine Stücke in Schwarz-Weiß gehalten, womit Paul spielerisch seine Herkunft aus Europa und Westafrika thematisiert. Bei der Produktion setzt er von Anfang an voll auf Nachhaltigkeit und wird 2021 auf der Fashion Week in Berlin als Nachwuchsdesigner für sein Nachhaltigkeitskonzept ausgezeichnet. Und warum sind Bananenfasern dabei der springende Punkt?
Was ihr hier seht, ist ein Kleid, das vollständig aus Bananenseide gefertigt wurde, handgestrickt hier in Hamburg. Und was ihr hier auch sehen könnt, ist diese tolle Melange an Farben. Es ist zwar alles schwarz, aber in unterschiedlichen Schattierungen, manchmal fast grau. Aber genau das mag ich, weil es so einzigartig ist. Auch die Textur des Stoffes, haarig, aber auch sehr interessant.
Aber was macht ein Bananenkleid so nachhaltig? Jeder Stamm der Bananenstaude trägt nur einmal Früchte und würde nach der Ernte sowieso verrotten. Daraus Fasern zu gewinnen, ist somit ein zusätzlicher Nutzen.
So sieht der Stamm aus, wenn er richtig ausgetrocknet ist. Aus ihm werden Zellulosefasern gewonnen.
Daraus kann dann das Garn gesponnen werden.
Das Potenzial von Bananenseide ist riesig. Es sieht ein bisschen wie Wolle aus, ist aber keine Wolle. Es fühlt sich auf der Haut total gut an. Es ist auch für Menschen mit Allergien gut geeignet. Es ist biologisch abbaubar. Es ist genauso stabil wie Hanf. Unterm Strich vereint Bananenseide all die guten Eigenschaften von Baumwolle, Seide, Synthetik und auch von Wolle in nur einer Faser.
Mit Mustern, Symbolen und Fransen lässt Paul Einflüsse aus verschiedenen westafrikanischen Kulturen in seine Entwürfe einfließen. Sein Traum? Etwas für die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zu bewegen. Und zwar mit Mode.
Für mich wäre das beste Ergebnis, es gäbe eine Bekleidungskette wie Zara, die komplett nachhaltig in Afrika produziert, die jeden Monat aus Bananenseide eine Ready-to-Wear-Kollektion herstellt, also wie bei Superfast Fashion oder Fast Fashion, aber auf eine nachhaltige und sozial verträgliche Art und Weise.
Zugegeben, es ist ein großer Traum. Aber Paul macht seit Jahren nichts anderes, als seine Träume zu verwirklichen.
Große Träume hat auch Maria aus Bukarest. Die 18-Jährige lebt in der rumänischen Hauptstadt und ist dort aufgewachsen. Was macht ihr Leben und ihren Alltag aus? Und wie blickt sie in ihre Zukunft? Das alles erzählt sie uns jetzt.
Jetzt mit 18 kann ich auch ein Bier zu meinem Mietsch trinken. Typisch rumänisch, typischer geht's kaum. Prost!
Cheers!
Bukarest ist nicht einfach nur die Hauptstadt von Rumänien. Die Stadt hat so viel mehr zu bieten. Sie ist bekannt für großartige Architektur und ihre kreative Energie. Und sie hat mich geprägt. Ich heiße Maria, ich bin 18 Jahre alt und besuche das letzte Jahr der Oberschule. Heute zeige ich euch meine Version dieser schönen Stadt. Guten Morgen, kommt rein, das ist unser Haus. Ich wollte gerade Frühstück machen. Das ist meine Mutter. Wir machen Spiegeleier für meine Mutter, meinen Vater und mich. Mein Bruder möchte nicht mit uns essen.
Hallo.
Ich wohne hier mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder, schon solange ich denken kann. Eines Tages hätte ich gern meine eigene Wohnung, aber die meisten jungen Leute in Rumänien ziehen erst mit rund 28 Jahren von zu Hause aus. Perfekt. Das ist mein Zimmer, mein Safe Space. Hier verbringe ich die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin. Mein Bett ist mein absoluter Lieblingsplatz. Ich schlafe nämlich gern und viel. Und ich habe jede Menge Plüschtiere, die mir Gesellschaft leisten. Mein Bücherregal ist mein ganzer Stolz. Ich habe Bücher auf Englisch, auf Rumänisch und eins auf Französisch. Ich mag Science-Fiction und Fantasy. Wir wohnen in einem Vorort, 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier ist es ruhiger, das gefällt mir. Aber ich bin auch viel in der Stadt, vor allem am Wochenende und wenn ich zur Schule muss. Jetzt können wir los. Fast jeden Morgen fahren mich meine Eltern zur U-Bahn-Station. Öffentliche Verkehrsmittel sind für Schüler und Studenten fast kostenlos. Das ist super, weil ich sie ständig nutze. Das ist die Terrasa Obor. Hier gibt es die besten Mietje in Bukarest. Wir haben Glück, die Schlange ist heute ziemlich kurz. Ein Mik kostet 5 Lei. Das sind rund 1 Euro. Und wir essen sie mit Senf und Brot. Das bedeutet Prost. Die anderen rumänischen Vokabeln, die ihr kennen solltet, sind natürlich Hallo, das heißt
Bună or Bună ziua,
Bye-bye, Tschüss,
La revedere or just Papa.
Das ist das Collegio Nacional Mihai, mein Gymnasium. Ich bin in meinem vierten und letzten Schuljahr hier. Leider können wir nicht reingehen, weil an diesem Wochenende hier Wahlen stattfinden. Die Geschichte Rumäniens gibt den Wahlen eine besondere Bedeutung. Die rumänische Revolution von 1989 führte zum Sturz des kommunistischen Regimes. Obwohl das vor meiner Geburt passiert ist, ist die Geschichte heute noch sehr präsent. Normalerweise haben wir hier jeden Samstag Theaterprobe. Aber weil die Schule wegen der Wahlen geschlossen ist, gehen wir in ein Theater und proben dort. Kommt mit! Ich würde gern an der Universität Theater studieren. Das begeistert mich einfach und ich habe im Theater auch viele Freunde gefunden. Ich würde für das Studium gern in Bukarest bleiben. Die Stadt ist perfekt, um kreativ zu sein. Aber viele meiner Freunde möchten woanders studieren oder sogar ins Ausland gehen. Etwa die Hälfte der jungen Leute zwischen 14 und 29 Jahren hat vor, Rumänien zu verlassen. Oh Mann, es regnet immer noch. Okay, jetzt gehen wir zu einem meiner Lieblingsorte in Bukarest. Es ist ein Eisladen. Da wir Rumänen eigentlich alles essen, wann immer wir wollen, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir im Winter Eis essen. Rumänien ist seit 2007 Mitglied der EU und seit 2025 Teil des Schengen-Raums, was das Reisen in Europa sehr erleichtert. Ich bin mit meiner Familie schon viel durch Europa gereist. Nach der Schule möchte ich gern mehr von meinem eigenen Land sehen, weil ich das Gefühl habe, in Rumänien noch nicht viel gereist zu sein. Andere Orte fühlen sich nicht wie zu Hause an. Hier in dieser Stadt fühle ich mich zu Hause. Wisst ihr noch, was ich euch beigebracht habe, wie man auf Rumänisch Tschüss sagt?
Das war's schon wieder für heute. Habt ihr Lust auf mehr spannende Geschichten aus Europa? Dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Eröffnung des heiligen Jubiläumsjahres 2025 in Temeswar, Nachruf auf Karl Robert Perko, Einweihung der restaurierten historischen Orgel in Lenauheim und Urzellauf in Agneteln. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist. Und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der aktuellen Auflage sehen Sie Auszüge aus dem Neujahrskonzert des Deutschen Konsulats in Temeswar. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV Arad. Diese Woche mit Aufzeichnungen vom Wadelbeißer-Konzert in Arad. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat. Und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Crin Antonescu, Kandidat von allen Koalitionsparteien, bestätigt: keine Toleranz für Intoleranz, keine Freiheit für Extremismus. So lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite: Amtsenthebung von Johannis gekippt, Parlament stoppt Verfahren, Regierung hat Fahrplan für Haushaltsdebatte festgelegt und epidemiologischer Alarmzustand wegen Atemwegsinfektionen. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus Temeswar: Kommunalverwaltungen, größte Umstrukturierungen geplant, Flächennutzungsplan für Franz-Josef-Kaserne und Projekt für neuen dualen Campus veröffentlicht. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts aus Landwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm. Und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in Ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania empfangen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germana@radiotimișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von den Weinberg-Musikanten und es heißt »In meinem Traum«. Hiermit klingt auch unsere heutige Deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelean.
Musik tut mir gut, sie brennt im Herzen.